Zum Start in den Wonnemonat von mir ein großes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast dankenswerterweise unterstützt. Was für mich in diesem Mai und ehrlich gesagt natürlich auch in jedem anderen Monat ein absolutes Muss ist, das sind die Nussmousse von Koro. Und zwar in allen Varianten, Formen und Farben. Die sind nicht nur proteinreich und lecker, sondern die könnt ihr auch ganz vielseitig einsetzen. Hier meine persönlichen Geheimtipps. Cashew-Mousse auf Vollkornbrot mit ein bisschen Salz drauf. Cashew eignet sich übrigens auch besonders gut, um frische Erdbeeren drin einzutunken, die ja momentan, wie wir wissen, Saison haben. Auch total lecker die amerikanische Variante, also Toast, Erdnussmus und dann obendrauf eine rote Marmelade. Pistazienmus auf Banane, auch der Hammer und übrigens ein Mega-Snack vor dem Sport. Ihr könnt die vegane Nussmusse auch wunderbar zum Kochen verwenden. Jegliche Soßen oder auch Suppen werden dadurch nämlich schön sämig und cremig und super yummy. Und was ich auch richtig geil finde, ist das Spirulina-Pulver in Schlumpfblau. In den Joghurt gerührt mit knallroten Himbeeren, lecker und optisch auch noch extrem funky. Wie immer, ihr Lieben, gibt's für alle Get Happy Hörer 5% aufs komplette Sortiment. Wie immer findet ihr den Link in den Shownotes. Und nun wünsche ich euch ganz viel Freude mit der neuen Folge. Los geht's!
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut und ihr seid in diesem Moment an einem schönen und an einem sicheren Ort. Ich möchte diese Folge beginnen mit einem kleinen Dankeschön für euer enormes Feedback auf meine kleine Reihe rund um dieses hochkomplizierte, faszinierende Thema mit Sogwirkung, den Narzissmus. Ich habe das Gefühl, ich hätte noch 20 weitere Folgen darüber machen können, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit hier bei Get Happy. Und wer mir bei Instagram folgt oder auch mein Newsletter abonniert hat, der weiß, bei mir war in den letzten Monaten wirklich einiges geboten und ich habe mir fest vorgenommen, ein gutes Vorbild zu sein und in diesem Jahr weiterhin vom Gas zu gehen. Also versuche ich auch, was die Themenauswahl angeht, ein bisschen den Druck rauszunehmen und auch die Ansprüche an mich nicht so unvorstellbar hochzuschrauben. Wir sind ja alle auf der Reise. Ich genauso wie ihr, da sitzen wir alle im selben Boot und ankommen, das tut natürlich am Ende keiner von uns. Oder eben dann am Ende, wenn wir in eine andere Ebene übertreten. Also großes Dankeschön für euer Feedback auf allen Kanälen und auch für euren persönlichen Zuspruch in den letzten Monaten, gerade nach dem Tod meiner Mutter Anfang April. Und dann habe ich im März auch noch einen wirklich, wirklich sehr guten Freund, der mir viel bedeutet hat, verloren bei einem Unglück. Also das Leben hat auch mir einiges abverlangt. In dieser Folge geht es um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Beziehungen. Beziehung ist was für Fortgeschrittene, finde zumindest ich. Niemand hat uns je darauf vorbereitet, wie viel Mut, Arbeit und Bewusstsein es braucht, um sich langfristig auf einen anderen Menschen einzulassen. In einer Langzeitbeziehung, da verstecken sich viele Fallen, derer wir uns vorher überhaupt nicht bewusst sind, wenn wir so voller Zuversicht und Hoffnung und Euphorie in eine neue Beziehung einsteigen. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt werden die eigenen Wunden durch den anderen irgendwie 24/7 aktiviert und irgendwann leben dann zwei verletzte innere Kinder unter einem Dach. Zu den Themen, die sicherlich mit am herausforderndsten sind, zählen ohne Frage die Kommunikation und auch die Sexualität. In den ersten 1,5 Jahren, sage ich mal, ist Sex natürlich in den meisten Beziehungen kein großes Thema. Aber je länger wir zusammen sind, umso mehr reguliert sich unsere Neurobiochemie, sprich unsere Hormone, und umso träger und gemütlicher und verkuschelter werden wir dann. Und nach 3 bis spätestens 5 Jahren sitzen wir dann für die nächsten 20 lieber in Jogginghose nebeneinander auf der Couch, knabbern Chips und schauen Netflix, als uns körperlich nahe zu kommen. Mein Gast in dieser Woche ist Gabriele Aigner. Sie ist Einzelpaar- und Sexualtherapeutin, Buchautorin und aus ihrer langjährigen Arbeit hat sie einen ziemlich klaren und realistischen Blick darauf, wie es wirklich aussieht in deutschen Beziehungen und auch in deutschen Schlafzimmern. In dieser Folge steckt hoffentlich ganz, ganz viel Inspiration für euch und ich freue mich über den offenen Austausch mit ihr. Herzlich willkommen, liebe Gabriele.
Liebe Kathi, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
So gerne. Ich finde, das Thema Paarbeziehung, Sexualbeziehung, Sexualtherapie ist immer aktuell in wahrscheinlich allen Beziehungen, die länger dauern als 1,5 Jahre. Was würdest du sagen, wenn man das überhaupt so zusammenfassen kann, was ist denn die größte Herausforderung in Paarbeziehungen?
Oh, da gibt's einige Ebenen. Kommunikation bringt Paare oft in meine Praxis. Sexualität natürlich auch. Und dann sind es die verschiedenen Schwellen, die wir als Menschen im Laufe unseres Lebens überschreiten und diese unterschiedlichen Herausforderungen. Vielleicht lernt man sich während des Studiums kennen und geht dann irgendwann in die Berufstätigkeit und im Studium ist irgendwie alles locker flockig und dann kommt der Stress vom Beruf und irgendwann heiratet man, zieht zusammen und kriegt Kinder. Und das sind jeweils große, große Schritte, wo die das Leben ganz normal bringt, aber die uns auch in Krisen stürzen können und die echt herausfordernd sein können und auch manchmal so eine sogenannte Anpassungsstörung auslösen können.
Mhm. Wir werden in dieser Folge nicht nur über Sex, über Sexualität sprechen, sondern sicherlich auch über Unterschiede zwischen Kulturen, über Veränderungen von Menschen als Individuen, das uns ja dann häufig auch an Herausforderungen bringt, wenn es dann an das Beziehungsleben geht. Ich habe immer das Gefühl, wir alle wünschen uns in der Beziehung vor allem Intimität, aber keiner von uns weiß so richtig, wie es geht. Was ist denn deine Definition von Intimität?
Ein wirklich sich einlassen aufeinander, auf Körper und auf Seele und auch auf dieses Gefühl, dass wenn ich mein Herz öffne und jemanden wirklich in mein Leben reinlasse, natürlich auch verletzbar werde, berührbar werde, vielleicht auch in Bereiche komme, wo ich den anderen oder die andere mal brauche. Mhm. Und das sind natürlich einfach so ganz heikle Bereiche und das würde ich als Intimität beschreiben.
Haben Männer und Frauen da unterschiedliche Bedürfnisse?
Im Prinzip sind wir erstmal alle Menschen, aber da wir gesellschaftlich unterschiedliche Geschlechterrollenbilder haben, äußern sich diese Bedürfnisse natürlich auch unterschiedlich. Und das macht es oft dann auch schwer. Und das ist dann so ein Stück weit auch meine Arbeit, in Gesprächen dann da Übersetzungen zu liefern, wer eigentlich was jetzt wie meint.
Mhm. Weil ich habe oft den Eindruck gehabt in meinen Beziehungen, ich sehne mich so nach so einer emotionalen Nähe und nach emotionaler Intimität. Und die Männer, mit denen ich zusammen war, die haben aber eher Intimität auf das Körperliche beschränkt. Also Intimität gleich Sexualität.
Also da fallen mir zwei Sachen ein. Gerne. Das eine ist ja so ein bisschen, ich berichte natürlich auch manchmal so ein bisschen von Klischees überzeichnet und Klischees kommen ja nicht irgendwo her. Die sind ja auch oft Ausdruck von etwas durchaus auch typischerem, nicht allgemeingültig, aber findet man einfach immer, wie das heißt ja irgendwie, Männer können Nähe herstellen über Körperlichkeit und Sexualität und Frauen und dann reden und sozusagen, um dann in ein persönliches Gespräch zu gehen. Und bei Frauen ist es eher andersrum, dass sie erstmal reden wollen und dann Sex haben wollen. Das ist jetzt so ein bisschen, das klingt jetzt natürlich auf die Geschlechter reduziert. Andererseits erklärt sich das auch oft durch den Verlauf von einem Tag, wenn ein Mann gearbeitet hat, wenn jetzt sagen wir mal, da sind Kinder da. Mhm. Und die Frau war bei den Kindern zu Hause, ist Hausfrau, was tatsächlich immer noch in dem Klischee sehr, sehr, sehr häufig anzutreffen ist. Sobald 1, 2 Kinder da sind, arbeitet der Mann und die Frau ist zu Hause. Und der Mann hat den ganzen Tag schon geredet und die Frau hatte keine Ansprache auf Augenhöhe, hatte aber den ganzen Tag Körperkontakt, weil sie mit den Kindern war. Und am Abend will die mit ihrem Mann sprechen und nicht noch irgendwie gleich wieder in Körperkontakt gehen. Und der Mann hat den ganzen Tag schon geredet und zugehört und nachgedacht und wenig Körperkontakt gehabt. Und er will erstmal Körperkontakt, um dann wieder reden zu können.
Mhm.
Das ist so das eine, was mir dazu einfällt. Und das andere, weil du vorher das Emotionale gesagt hast, da gibt es ja auch so dieses Frauen wollen, die weibliche Kommunikation ist mehr so nickend, bestätigend, emotionell. Ja, und das kenne ich auch und ich weiß genau, wie du dich anfühlst. Und Männer denken oft eher in Lösungen und da kollidiert das dann auch oft im Gespräch. Und dann werden wir auch wieder da, wie Männer und Frauen da Bedürfnisse eben ausdrücken. Frauen eher über, ich hätte jetzt gerne von dir einfach eine Bestätigung, dass du mir das Gefühl gibst, dass es okay ist und dass ich richtig bin. Und der Mann hätte gerne eine Lösung, um wieder in so eine Selbstermächtigung oder in seine Kraft zu kommen.
Das ist ja, glaube ich, so ein Klassiker, ne? Wenn wir eine Emotion äußern oder ich bin heute traurig oder ich habe heute Angst, dann, wobei ich will das ehrlich gesagt gar nicht auf Männer nur beschränken. Ich kenne auch Frauen, die sofort Lösungen
fixen wollen,
anbieten.
Ja, ne? Ja. Also deswegen, ich versuche da immer vorsichtig zu sein, wenn ich das jetzt auf Geschlechter irgendwie formuliere. Manches trifft schon relativ häufig zu und natürlich gibt es immer allem ganz viele Ausnahmen. Ja,
Ja, man ist dazu geneigt, immer gleich die Schubladen aufzumachen, womit wir ja schon beim Thema Kommunikation eigentlich werden, was ja vermutlich, ist es der entscheidende Schlüssel in einer gelingenden Beziehung, die Kommunikation?
Das ist so ein spannendes, weites Feld. Ich höre das oft, dass Paare sagen, wir wollen an unserer Kommunikation arbeiten. Und meistens ist es eigentlich so, die Kommunikation, also dass sie das ausdrücken, was sie wollen, das ist nicht das Problem. Sie wollen den Inhalt nicht. Also ich will das nicht hören, was du mir sagst. Ich stimme da nicht überein. Das ist der Punkt. Dann geht es nicht darum, wie man kommuniziert, sondern wie man mit den Inhalten umgeht. Und das ist ein großer Unterschied.
Hast du ein Beispiel?
Also Kommunikation ist ja eigentlich, das Wichtige daran ist, warum es immer wieder wichtig ist, sich wirklich auszutauschen, ist ein Upgrade, dass ich weiß, wo bist du, wie geht's dir? Also John Goodman spricht da von dieser inneren Partnerlandkarte. Wie geht's dir? Mit wem? Womit ringst du gerade? Was sind deine Ziele? Was sind deine Freuden, deine Hoffnungen, deine Ängste? Also wirklich ein ganz persönliches, tiefes Mitteilen. Wirklich Information, Kommunikation als Information. Und dann weiß ich wirklich, und das schafft ganz viel Nähe, da gibt es ja auch diesen Test mit diesen 38 Fragen, wenn zwei Menschen sich darüber austauschen, wirklich wichtige Fragen, dann entwickeln die innerhalb von einer halben Stunde ein Verliebtheitsgefühl, weil sich über wirklich wichtige Fragen auszutauschen, schafft eine menschliche Nähe.
Wo finden wir diese 38 Fragen? Können wir die in die Shownotes packen?
Gerne.
Ja, super.
Gerne. Kommunikation als Information. Dann weiß ich, wo du bist. Und das schafft eine Nähe. Wenn Kommunikation aber missverstanden wird, dann ist es, ich sag dir, was du willst und dann tust du das bitte. Weil ich habe es ja auch noch rhetorisch gut in einer Ich-Botschaft verpackt. Ich hätte gerne, aber einen Wunsch äußern ist keine Bestellung. Ein Wunsch äußern ist ein Mitteilen und der andere ist frei, damit zu tun, was er oder sie will oder kann. Also stehe ich dir für deinen Wunsch und dein Bedürfnis zur Verfügung? Oder stehe ich denn nicht zur Verfügung? Und das ist dann der Moment, wo es dann eben kritisch wird, wo Paare sagen, wir müssen an der Kommunikation arbeiten und wo die eben die Hoffnung haben, wenn ich das nur deutlich genug sage,
wird mein Wunsch erfüllt.
Genau. Gibst du mir recht und machst du mich glücklich? Und das ist der Punkt, wo es nicht funktioniert.
Das ist ja super wichtig, schon mal hier gleich zu Beginn. Da findet sich oder fühlt sich wahrscheinlich jeder irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise ertappt. Trotzdem finde ich, es ist ein schmaler Grat, weil man, finde ich, auch relativ schnell ins andere Extrem kippen kann. Nämlich, man darf in einer Beziehung gar keine Erwartungen haben oder der andere ist nicht dafür da, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist natürlich richtig und irgendwie auch nicht. Weißt du, wie ich meine?
Genau. Das ist eine ganze Gratwanderung. Also wenn man das so auf zwei Satzteile verdichtet, wäre das, ich erlaube dir, so zu sein, wie du bist. Weil bist du sowieso. Und so habe ich dich ja auch gewählt. Im Normalfall, als erwachsener, sehender Mensch, habe ich dich so gewählt, als der du bist. So, am Anfang versuchen wir uns natürlich irgendwie schön zu verkaufen, aber im Prinzip, what you see is what you get. Nach einer gewissen Zeit von besagten 1,5 Jahren. Und der andere Teil dieses Satzes ist, und ich trage die Verantwortung für mich ob ich dir dafür zur Verfügung stehe oder nicht. Dieser Satz beinhaltet sehr viel Eigenverantwortung und sehr viel Reflexionsbereitschaft auch von mir selbst, da wirklich genau hinzuschauen, wen habe ich denn da gewählt? Habe ich jemanden gewählt und mir gedacht so, ja, passt schon, aber dieses oder jenes gewöhne ich ihr noch an oder ab oder so? Also dann habe ich dem anderen nicht wirklich zugestanden, so zu sein, wie er eigentlich ist, sondern mit so einem Ja-Aber eben.
Dich kriege ich schon hin.
Genau. Mhm. Genau, und dann ist es schon irgendwie so ein Deal, wo ich eigentlich mir was vormache und dem anderen auch. Und dafür muss der die andere nicht zur Verfügung stehen für diesen Veränderungsversuch. Und natürlich ist Beziehung ein Miteinander, sonst wäre es ja auch keine Beziehung, wo es wichtig ist, dass wir auch immer wieder aufeinander zugehen und durchaus auch mal dem anderen was zuliebe machen. Und da ist dann auch so ein schmaler Grat zwischen, ich sage jetzt mal, Kompromiss und Konsens. Also Konsens ist, was man wirklich aushandelt und wo sich wirklich beide gut fühlen. Und Kompromiss jetzt einfach mal so als Benennung dessen, dass es auch was Faules haben kann. So, okay, mache ich für dich, aber dann hängt so ein Aber hinten dran. Aber das nächste Mal, wenn ich dann was will, dann werde ich dir das schon aufs Brot schmieren, dass du das dann bitte für mich machst. Und dann ist es nicht mehr so ganz frei, sondern dann kriegt so ein bisschen sowas Klebriges, Bedingtes. Mhm. Und das andere ist natürlich ein Ideal, dass es immer irgendwie klar frei und ganz konsensuell oder wirklich auf der ganz bewussten Erwachsenenebene ist. Das sind wir ja nicht realistisch. Aber das ist einfach so feine Differenzierungen zwischen dem, wie viel tue ich dir zuliebe richtig gerne, ohne hintendran irgendwie einen Kredit aufzumachen. Und wo sage ich, ja, dieses Mal kein Thema. Und wo sage ich, nee, tut mir echt leid, bei aller Liebe mag ich jetzt nicht, keine Ahnung, mit dir zum Fußballspielen gehen, weil ich lieber auf dem Sofa bleibe oder sonst irgendwas anders mache.
Weil ich habe so das Gefühl, dass dieser Aspekt der Freiwilligkeit in einer Beziehung, das ist einer, den wir relativ schnell vergessen, auf beiden Seiten. Also dass wir die Tatsache, dass wir ja freiwillig in einer Beziehung zueinander stehen. Wieso passiert das? Was glaubst du, dass wir das vergessen? Oder sich vielleicht ein Anspruchsdenken davor setzt? Keine Ahnung.
Ich glaube, das hat ganz viele Faktoren. Ich glaube, was einen großen Einfluss hat, sind Medien und die Narrative in Filmen, Serien und Geschichten. Das ist ja schon, geht bei den Märchen los und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Hallo?
Das ist übrigens auch meine Theorie seit vielen Jahren, dass die Popkultur in Wahrheit schuld ist.
Wirklich? I will always be there for you.
Yeah, ja, without hallo? You, I'm nothing.
Ja, genau. You're the only one.
Genau
das eine. Und dann haben wir jede Menge Serien, wo er auch immer irgendwie dann, wenn die zwei zusammenkommen, die Kamerafahrt und die Geigen kommen und dann kommt the happy end, da wo es eigentlich losgeht, hören die Filme auf. Und dann sehen wir halt, in ganz vielen Geschichten haben wir immer diese happy ends. Und das, sag ich mal, das ist ganz schön Marzipan in unseren Gehirnen und Vorstellungen, wo dann halt irgendwie auch oft gezeigt wird, dass da die einander dauernd glücklich machen. Mhm. Das ist es und das reflektieren wir normalerweise ja nicht. Mhm. Ist der andere jetzt dafür zuständig so? Das ist das eine, glaube ich, von außen. Und das andere, das natürlich, wenn wir so einen Lieblingsmenschen nah in unser Leben lassen oder mit dem auch zusammenleben, dann kommen ganz viele Kindsteile hoch mit den ganzen normalerweise unreflektierten Bedürfnissen und so. Und dann haben wir natürlich, dann sitzen bei dem Partner jeweils die inneren Kinder auf dem Schoß in der Hoffnung, mach du das bitte besser, als meine eigene Geschichte war. Und dann geht da natürlich eigentlich die Arbeit los, ob jetzt in Paartherapie oder Einzeltherapie oder sonst irgendwie, wo man wirklich schaut, dass ich die Verantwortung für meinen Beziehungsanteil übernehme. Und noch ein anderer historischer Teil, den ich ganz relevant finde, ist, dass sich die Gestaltung unserer Beziehungen und Ehe grundlegend ja in den letzten 80 bis 100 oder 150 Jahren grundlegend geändert hat. Früher waren das ja Versorgungsgemeinschaften, die manchmal waren es Liebesheiraten, aber manchmal auch arrangiert. Und man da nicht diese bam, romantische Liebe auf den ersten Blick, du erfüllst mir alles. Bester Vater, bester Freund und wunderbarer Vater und durchsetzungsfähiger Karrierist und wahnsinniger Liebhaber und verständnisvoller irgendwas. Und bei den Frauen ja andersrum, irgendwie genauso sexy und klug und Mutter und alles Mögliche. Ja, das irre hohe Erwartungen an uns selbst, an den die andere und an die Partnerschaft. Früher waren das mehr Versorgungsgesellschaften, da waren die Rollen getrennt. Mann war der Versorger, Frau hat für die Kinder geschaut und man hat nicht so viel Erwartungen gehabt. Mhm. Und damit konnte dann Liebe erstens wachsen und es gab keine solche Fallhöhe. Heute ist die Erwartung irre hoch, die Abhängigkeit nach außen hin erstmal total gering, weil das sind zwei erwachsene Menschen, die autonom sind. Ich muss nicht. Ich kann und habe aber zugleich diese hohen Erwartungen, habe aber auch keine sozusagen Stellschraube, dass der andere tatsächlich muss. Und dann gibt es ja irgendwie auch noch die ganzen Plattformen, wo, wenn es hier nicht mehr passt, kann ich mir ja dann irgendwo jemanden vielleicht noch besser, noch perfekter holen. Mhm. Also das sind diese ganzen Lasten meines Erachtens, die wir in dieser Freiheit heute haben. Und die freie Wahl ist wunderbar. Also ich plädiere hier nicht für Zwangsheirat. Ja, ich möchte es nur einfach historisch reflektiert haben und so einfach mal so drüber nachdenken, wo kommen wir her, was sind meine Erwartungen, woher kommen die eigentlich? Passt das für mich? Lebe ich so, wie ich leben will? Oder gibt es eine ganze Menge, also es kommen auch ganz oft Paare mit Mitte 30, wo dann richtiger Druck ist, das ganze Umfeld, alle Freunde fangen an zu heiraten, sich eine Wohnung zu kaufen, Kinder zu kriegen und hier wurde noch kein Antrag gemacht und der Antrag muss. Und dann muss der auch noch ganz toll sein. Und dann muss die Hochzeit ganz romantisch sein. Es sind so viele Erwartungen, wo es so schwer fällt, zu sich zu kommen und zu sagen, was will ich eigentlich? Was wollen wir?
Mhm. Ja.
Und es ist schwer, sich davon abzugrenzen.
Ich finde diesen Austausch ganz wunderbar schon jetzt, weil ich mir oft gewünscht hätte, man hätte mir Beziehungen, nachdem man es mir schon nicht vorgelebt hat, wie es funktioniert. Also in meinem Elternhaus auf jeden Fall nicht und ich glaube in unserer Generation die wenigsten. Ach, ich hätte es doch so gern zumindest in der Schule beigebracht bekommen. Also eigentlich müssten wir doch schon Kindern und Jugendlichen beibringen, was ist denn eigentlich wirklich in Beziehung zu sein miteinander? Und was dann dazu kommt, ist, dass es so, also ich habe da so viele Stunden schon drüber nachgedacht und reflektiert. Und ich kenne auch einfach so irre viele Menschen, die es betrifft und die es genauso empfinden. Es wurde so vorausgesetzt, man hat halt eine Beziehung und das läuft dann einfach. Aber wie unendlich schwierig und kompliziert und komplex es ist, wirklich in Beziehung zu stehen mit einem anderen Menschen, ja. Das hat uns ja nie irgendjemand gesagt, geschweige denn uns darauf vorbereitet. Und es ist, um Habe Kerkeling zu zitieren, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Ja.
Oder?
Ja. Ja, wirklich. Wir machen Führerschein. Es gibt so viele Prüfungen für alles.
Ja.
Und Beziehung ist so wichtig, ist so komplex, ist so multifaktoriell. Das geht uns ja emotional an, intellektuell, finanziell, körperlich, zukunftsgestalterisch, familiär. Was das für Dimensionen hat. Mhm. Ja. Und es gibt schöne Untersuchungen, dass Paare, die am Anfang, zum Beispiel Kirche bietet einen Ehevorbereitungskurs an, Paare, die diesen Kurs gemacht haben, kommunizieren über Jahre hinweg viel besser als Paare, die das nicht gemacht haben. Also werden manchmal so Kleinigkeiten, die so hilfreich sind, die man ja auch echt lernen kann. Und ja, es wäre wunderbar, wenn wir das im Kindergarten und in der Schule hätten, wenn wir da Streitkultur lernen könnten, wenn wir da Raum halten und Nähe lernen könnten, da würde unsere Welt anders aussehen.
Mhm.
Ja. Ist alles lernbar, ja.
Aber beide müssen es wollen.
Ja.
Das ist ja auch so ein, ich glaube, Das Wort Klassiker sage ich jetzt heute schon zum 10. Mal, aber es ist halt eben auch so ein klassisches Thema, über das wir heute sprechen. Mein Eindruck zumindest, Frauen versuchen, ihre Partner in die Paartherapie zu reden oder zumindest in die Einzeltherapie. Aber wenn beide das nicht wollen, dann wird es wirklich schwierig, oder?
Ich würde gerne Lanze für Männer brechen. Ich erlebe das so,
dass bitte brich sie.
Über die Hälfte der Anfragen von Seiten der Männer.
Wirklich?
Ja, natürlich ist manchmal so dahinter, meine Frau hat gesagt, ich muss jetzt. Aber andersrum gibt es das auch. Und in meiner Praxis sind wirklich, also ein Drittel Paare, ein Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Mhm. Das ist wirklich ausgeglichen.
Hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Das war für mich, also bei mir jetzt von Anfang an so. Mhm. Und ich erlebe das sowohl Frauen als auch irgendwie Männer, die bei mir sitzen und die sagen, ich liebe diese Frau, diesen Mann und ich will hier wirklich alles tun, dass wir diese Beziehung hinkriegen. Ich würde so differenzieren, Frauen hätten ihren Mann gern anders und Männer hätten die Frau gern so, wie sie mal war. Und es funktioniert beides nicht.
Da muss ich nochmal kurz drüber nachdenken. Frauen hätten ihren Mann generell gerne anders. Mhm. Da unterstelle ich uns Frauen jetzt, dass wir diesen heimlichen Plan schon relativ am Anfang fassen.
Yes.
Und dann über die Zeit feststellen.
Immer wieder probieren.
Shit. Geht nicht. Ich brauche Unterstützung von einer Therapeutin. Sie muss ihn zur Vernunft bringen. Oder? Ich sage das sehr, sehr liebevoll. Und auch als ehemals Selbstbetroffene, möchte ich sagen. Und Männer wollen wahrscheinlich dann die Frau vom Anfang, die so getan hat, als wäre mit ihnen alles in Ordnung.
Jetzt so ein bisschen wieder Klischee natürlich, mit einem zwinkernden Auge, dass es jung und sexy und lustvoll war.
Autsch.
Ja, es ist beides Autsch.
Ja,
dass der
das
Mann
stimmt.
Von Anfang an irgendwie nicht so eigentlich ganz akzeptiert war und dass die Frau sozusagen einen Stress hat, irgendwie jung zu sein.
Mhm. Wollen wir mal über dieses Idealisierungsphänomen reden?
Gern.
Wir idealisieren als auch erwachsene Menschen potenzielle Partner. Warum machen wir das?
Eine Menge Hormone, Wunschbilder, noch nicht Wissen und damit ganz viel Raum für Projektion und Fantasien, dass wir alles aus uns rausholen, was wir gerne hätten, was bisher unerfüllt war und das dann darüber kippen und projizieren.
Und den anderen nicht eigentlich wirklich sehen als den Menschen, der er ist.
Mal mit den ganzen Hormoncocktail, also Verliebtheit ist ja echt im Gehirn so ein Zustand wie heftige Drogen oder eine Psychose. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja auch, wenn es einen richtig erwischt, brauchen wir.
Spult es zurück und hört es nochmal. Wie ist das genau, dieses Verliebtsein?
Psychotisch.
Wie eine Psychose.
Ist ja, das wirklich. Da leben wir doch von Luft und Liebe. Sind nur noch fixiert auf dieses eine Objekt, also wenn das nicht psychotisch ist, das ist ein Wahnsinnszustand, deswegen können wir den ja auch nicht ewig aushalten. Da dreht ja unser Körper irgendwann wirklich durch, wenn wir nicht mehr schlafen, nicht mehr essen und nur noch darauf fixiert sind. Und das ist natürlich auch der Punkt, wo man dann irgendwann später, wenn Sex schwierig wird, dann man sagt, ja, am Anfang war das alles mal spontan und leicht, dann sage ich, nein.
Du warst einfach
doof. Du warst total doof. Du hast an nichts anderes mehr gedacht. Du hast 100.000 Mal das nächste Date in deinem Kopf durch. Kein Wunder, dass man da total erotisch sexuell aufgeladen war und dass dann der Sex gigantisch ist und dass ich mich so aufgebrezelt habe und mir genau überlegt habe, was ich anziehe und was ich dann mache und wie das sein wird. Das ist ein echter Input. Das ist ein echtes Engagement, wenn ich das später machen würde und nicht im Jogginganzug ungeduscht auf dem Sofa säße, dann gäbe es auch in Langzeitbeziehungen Sex. Wenn ich mich nachher so bemühen würde wie vorher. Und vorher, und dann, das kommt auch noch zum anderen Punkt, wir hatten Dates und ich habe mich da schick gemacht, ich habe mich drauf gefreut, emotional, äußerlich, fantasiemäßig. Ich habe mir überlegt, was ich erzähle, wie ich mich gut verkaufe. Später engagiere ich mich so nicht mehr. Kein Wunder, dass es nicht mehr läuft. Wenn wir uns später so engagieren würden, dann ist es ein ganz wesentlicher Teil, wie ich Sexualität wieder in Schwung bringen kann. Weil später haben wir so das Gefühl, das muss spontan sein. Das war nie spontan. Das war total geplant, aber wir haben es nicht gemerkt.
Mhm.
Und wie soll denn Sex in einer Langzeitbeziehung mit Kinder und Job spontan sein? Alles planen wir. Wer die Kinder in Flötenunterricht fährt, wann ich gerade mal Zeit für Pilates oder für Freundinnen-Treffen habe, wann wir mal wieder irgendwie mit Freunden gemeinsam essen gehen, zu wem wir die Kinder zum Babysitten bringen. Alles ist geplant. Nur Sex soll spontan sein. Das ist völlig unrealistisch.
Mhm.
Und deswegen plädiere ich da für Dates, was manchmal dann Menschen einleuchtet und manchmal so, das ist doch unromantisch. Naja, bitte, das Familienleben ist nicht wirklich, da ist nicht viel Raum für Romantik. Wenn ich mich aber verabrede, die Kinder gut untergebracht sind und ich vielleicht mich vorher noch in die Badewanne legen kann, um runterzukommen, ich vielleicht die Waschmaschine ausräumen kann, um alles erledigt zu haben, die E-Mails geschrieben habe, vielleicht noch ein bisschen Yoga gemacht habe und wir dann die Heizung aufgedreht haben, die Jalousien runtergelassen haben, vielleicht eine nette Playlist, Kleinigkeiten irgendwie vorbereitet haben, dann ist da echt ein Raum, wo wieder was entstehen kann. Und es muss nach einer langen, relativ sexlosen Zeit nicht auf einmal irgendwie intergalaktischer Sex sein, sondern es kann einfach mal auch eine Read-Time sein, wo wir uns wirklich zusammenkuscheln, die Handys ausgeschaltet sind und wir mal wieder reden. Mhm. Und vielleicht einfach ein bisschen zärtlich sind, angezogen. Wirklich mal wieder Zeit für Intimität und für Nähe. Und dann ist da, wenn man sich da so diese Inseln einräumt und die über eine Zeit lang hinweg auch wieder pflegt, dann kann da wieder alles Mögliche an Intimität, Zuwendung, Freude entstehen, wenn man Erfahrung gemacht hat, dass diese Dates echt schön sind, dass die uns beiden gut tun, dass die auch nachwirken in einer entspannteren Atmosphäre und in einer Vorfreude aufs nächste Date, was ein ganz wesentlicher Punkt ist, sich freuen. Das erfüllt den Körper mit Glückshormonen. Und da kann dann auch wieder ein Raum für Zärtlichkeit, Nähe und auch wieder Lust und irgendwann auch wieder Sex entstehen. Aber es braucht Pflege.
Pflege und Arbeit und ich glaube auch Unterstützung. Kommt man aus dieser Beziehungs-Dead-Zone, also wenn so alles sexuell Brachland nur noch ist und da ist so gar keine Anziehung mehr, kommt man da alleine wieder raus? Oder kommt man da überhaupt wieder raus?
Das wären jetzt ein paar Punkte, die du genannt hast. Brachland und keine Anziehung mehr.
Mhm.
Das alleine sind schon ganz viele interessante Bereiche, die man dann individuell explorieren muss. Ich würde sagen ja und nein. Ja, den großen Unterschied macht's. Und deswegen ist es so schön, dass wir hier drüber sprechen und dass du das auch hier so oft hast, weil je mehr wir, also je präsenter das in unserer Gesellschaft wird, dass Therapien wirklich helfen können und dass es Paartherapie und Sexualtherapie gibt und dass da ganz normale Menschen hingehen. Ich sage, zu mir kommen die Mutigen. Und nicht die komischen, sondern die mutigen, die wirklich sagen, wir haben da ein Problem und wir wollen uns damit nicht begnügen und wir wollen das besser machen, wir wollen unsere Liebe wieder beleben und nicht aneinander vorbeileben, weil die Themen haben, glaube ich, ganz, 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 ganz viele, aber viele stellen sich dem nicht. Es braucht viel Sprechen und Aufklärung drüber, damit die Schwelle niedriger wird, weil es leider, leider, leider so ist, das zeigen Statistiken auch immer wieder, dass Paare eigentlich 2 bis 4 Jahre zu spät kommen. Mhm. Und dass dann oft nichts mehr zu machen ist, weil schon so lange so viel Verletzungen waren, so langes Brachland war, so viel schlechte Erfahrungen und zunehmend weniger Wiedergutmachungen in der Paargeschichte sind, dass keine Ressource mehr da ist, wirklich was zu verbessern. Und das ist total, total, total schade, weil ich dann Paare eben erlebe und irgendwie so, fuck, irgendwie so 1, 2, 3 Jahre früher wäre echt noch was gegangen. Und so erlebe ich an eurer gegenseitigen Reaktion, dass eigentlich kein echtes Interesse mehr da ist, dass inneres Augenrollen und Stöhnen und dann geht auch einfach nichts mehr. Also dann kann der die beste Paartherapeutin der Welt irgendwie auch nichts mehr machen, sondern da kann ich dann vielleicht noch eine Trennungsbegleitung machen. Was auch sehr, sehr wichtig sein kann, gerade wenn es um Kinder geht, ist es enorm wichtig, wie eine Trennung stattfindet für die Kinder, aber auch für beide, dass sie noch die Möglichkeit haben, daraus zu lernen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber es ist total schade. Es ist immer total schade, natürlich auch, wenn Kinder da sind. Aber manchmal ist auch eine Trennung besser als eine maligne Partnerschaft über Jahre hinweg. Und wenn Paare dann sagen, wir bleiben der Kinder wegen zusammen, dann sage ich, überlegen Sie sich, fragen Sie Ihr Herz, was leben Sie Ihren Kindern hier gerade vor?
Was wichtige Frage.
Lernen Ihre Kinder in Ihrem Umgang miteinander über Beziehung, über Männer, über Frauen und über Partnerschaft? Ist das hier gut, wertvoll, echt, nährend, geschützt, sicher. Ja, wir streiten nicht vor den Kindern. Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie mal die Kinder, wie die ihre Beziehung einschätzen. Das sind die besten paar Therapeuten überhaupt.
Kinder spüren ja jede Veränderung in der Luft. Also da muss ich mir auch wirklich immer auf die Zunge beißen, wenn jemand sagt, wir streiten nicht vor den Kindern. Weil die Energie steht natürlich im Raum. Na klar kriegen die das mit.
Als man meint über Worte. Und ich höre es auch oft von erwachsenen Klienten, die sagen, meine Eltern hätten sich mal scheiden lassen sollen.
Ich habe mir das auch gewünscht tatsächlich. Ich habe mir gewünscht, dass meine Eltern sich trennen.
Also so viel, wir bleiben den Kindern zuliebe zusammen. Mm. Es kann so eine böse Lüge sein, die traumatisierender ist, als wenn es eine halbwegs gute Trennung ist und beide Partner danach wieder glücklich sind. Und manchmal ist es bei Patchwork so, wenn es Erwachsene gut hinkriegen und vielleicht wieder eine neue Partnerschaft haben, dann kann das auch ein Gewinn sein. Natürlich ist eine Trennung total traurig, das will niemand am Start im Normalfall. Aber dann haben Kinder möglicherweise im besten Fall 3, 4 erwachsene Bezugspersonen, haben 2 Beziehungsmodelle und entwickeln unter Umständen eine hohe soziale Beziehungskompetenz. Mhm. Das muss nicht immer traumatisch sein, das kann auch bereichernd sein.
Sprichst du Trennungsempfehlungen aus?
Ja. Ja. Wenn also ich das mitkriege, dann sage ich, ich sehe hier keine Chance mehr. Ich habe jetzt, also nicht am Anfang, aber wenn ich ganz viele Angebote gemacht habe, an beziehungsstiftende Angebote und nur Abwehrreaktionen.
Null Compliance.
Dann formuliere ich das. Dann formuliere ich das genauso, dass ich sage, ich habe jetzt hier dieses und jenes Angebot gemacht und gucke, ob Sie verstehen, was ich damit meine. Und dann sage ich, und was ich erlebt habe, ist dieses und jenes Verhalten. Und dann hole ich zum Beispiel die 4 apokalyptischen Reiter von John Goodman raus. Misstrauen, Kritik, Abwehr und so. Also als Papier ausgedruckt, legt das dahin und sagt, schauen Sie sich mal diese Verhaltensweisen an, wie würden Sie sich selber einschätzen? Und dann lesen die das durch und nicken. Und dann sage ich, und dann sagen die, ja, die galoppieren häufig durch unser Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Und dann sage ich, das sagen Sie gerade selbst, da ist es schlecht um Ihre Beziehung gestellt. Ich weiß an der Stelle nicht, wo wir hier noch weiter zusammen weiterarbeiten können, aber ich kann Sie in der Trennung begleiten. Überlegen Sie sich das einfach mal. So.
Und in dem Fall ist ja eine Paartherapie auch total hilfreich.
Total hilfreich.
Weil manchmal braucht es ja einen objektiven Dritten, der draufschaut und sagt, also seid mir nicht böse, ihr zwei, aber ihr, das wird nichts mehr.
Na, und manchmal ist es ja auch so, dass einer im Hintergrund schon was am Laufen hat und nur noch so pro forma alibimäßig kommt. Das frage ich natürlich auch ab. Kann auch sein, dass dann, nein, da ist nichts und nachher kommt doch was raus. Gibt's alles.
Ich habe ja im April eine Serie über Narzissmus gemacht, in ganz vielen unterschiedlichen Facetten, weil ich dieses Thema für nach wie vor ein bisschen missverstanden halte. Ja. Also weil wir gesellschaftlich nur wir hören Narzissmus und sehen Donald Trump, aber Narzissmus ist natürlich viel mehr als das, weil einen grandiosen narzisstischen Menschen zu erkennen, ist jetzt nicht so eine Kunst. Aber die versteckten oder verdeckten Narzissten, das ist was anderes. Passiert es, dass Menschen zu dir kommen, die einen narzisstischen Partner praktisch oder eine narzisstische Partnerin, die gibt's natürlich auch, mitschleppen und macht das überhaupt Sinn?
Das bleibt meistens bei einem Gespräch.
Tatsächlich?
Ja.
Und dann kommt nur der wieder, der nicht narzisstisch ist, oder? Beide nicht.
Beide nicht. Also manchmal nach langer Zeit der nicht narzisstische Teil, aber halte ich für eine Persönlichkeit, die ja schwer therapierbar, falls überhaupt ist.
Ja, gilt ja als.
Der sind immer die anderen dann.
Mhm.
Und natürlich in dieser jeweiligen Co-Abhängigkeit darf natürlich dann der andere Teil nicht unbedingt an sich arbeiten, weil sonst würde ja irgendwie das Gefüge hinterfragt werden.
Aber das ist ja auch was sich immer wieder einschleicht. Wenn ich nur genug an mir arbeite, häufig ist es ja in diesen Beziehungen so, dass einer macht die Arbeit und der andere nicht oder macht sie so halbherzig, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich die Arbeit nur hart genug mache, dann wird hier alles gut. Und den Zahn können wir uns ja eigentlich auch für alle Zeiten ziehen, oder?
Ja, das sind wir eigentlich wieder bei dem, wenn ich nicht so sein darf, wie ich bin, also wenn ich nicht in dem Fall ja nicht den anderen verändern will, sondern meine mich selbst verändern zu müssen, dann ist es ja eigentlich kein schönes Beziehungsausgangssituation.
Mhm.
So, also erst müsste, es wäre schön, wenn beide das Gefühl hätten, ich da bin im Großen und Ganzen jetzt erstmal okay. Klar reibst du dich immer mal wieder, dass ich Zahnbürste da lasse oder nicht immer ganz pünktlich bin oder was das auch immer. Aber erstmal sollten beide das Gefühl haben, ich bin okay und du bist okay. Und dieses an sich arbeiten müssen, das hat so zweierlei. Natürlich verändert das Beziehungsgefüge, kann ich auch Einzelpaartherapie machen. Aber auf Dauer gerät es natürlich in eine Schieflage.
Mhm.
Und dann kann es einfach von der Seite, die vielleicht erst für die Beziehung arbeiten wollte, sogar von der Seite zur Trennung führen. Also zur Beziehung braucht es beide, zur Trennung reicht der eine, ein Teil.
Wise.
Praktisch.
Stimmt. Ja. Du arbeitest ja auch international, du sprichst ja Englisch, Spanisch und Italienisch.
Ja.
Gibt es denn länderspezifische Unterschiede zwischen Paaren? Also Paare, die aus Italien kommen oder Partner, die aus Italien kommen, bringen die was ganz anderes mit als jemand aus Spanien oder Deutschland oder England?
Also ich liebe diese internationale Arbeit, weil ich selber gerne reise und die Sprachen gelernt habe, weil mich unterschiedliche Nationen und Kulturen schon immer interessiert haben. Und somit habe ich da mit Paaren zu tun, die entweder, also zum Beispiel viele aus Indien, die als Paar kommen, oder hier binationale Paare. Das heißt, ein Teil ist deutsch, häufig der Mann und eine Frau aus, entweder irgendwo aus Europa oder auch mit Spanisch habe ich auch viel aus Lateinamerika zu tun. Und weil ich selbst auch zwei Partner hatte aus Italien und Ägypten und ich im Nachhinein verstanden habe, woran die gescheitert sind und was die Themen waren und mich dann da intensiv damit auseinandergesetzt habe, weil ich es so spannend finde, das sind nochmal ganz, ganz, ganz eigene Herausforderungen mit diesen gemischten Paaren oder aus anderen Kulturkreisen. Und die Unterschiede in Kultur, Gesellschaft, Religion sind enorm. Also was die Menschen da mitbringen an Verständnis über selbstverständliche Prägung über ein Mann hat so zu sein, eine Frau hat so zu sein, eine Beziehung läuft so, die Wertigkeit von Familie, Geld, Umgang mit Alkohol, Treue, Religion, Verantwortlichkeit, Kindererziehung, das ist enorm.
Die Rolle der Mutter, der eigenen.
Ja, genau, die eigene Familie, so der Stellenwert, das ist ja bei uns in Deutschland, sind wir eher so individuell geprägt. Ja? Und wenn man nach Italien, und das ist ja auch ein Riesenunterschied zwischen Nord- und Süditalien, in Asien nochmal anders und in Lateinamerika auch Familie, hohen Stellenwert, das Interessante und das Schwierige daran ist, ich würde mal sagen, wir sind wie ein Fisch und unsere Kultur und Gesellschaft ist unser Wasser. Kein Fisch kann das Wasser beschreiben. Er schwimmt darin, wie selbstverständlich. Mhm. Und dann treffen zwei Fische mit unterschiedlichen Wasserkulturen aufeinander und reiben sich da dran. Und was eine Empfehlung ist, wenn man eine binationale Kultur hat, möglichst viel. Also wenn Partnerin aus Lateinamerika kommt, dann wäre es toll, wenn derjenige Spanisch oder Portugiesisch lernen würde und mit der Sprache, also dem anderen Teil entgegenkommt, immer wieder da auch hinfährt und in der Familie lebt, um kennenzulernen, woher kommst du, wie lebst du, wie bist du aufgewachsen und wie kann ich dich dann besser verstehen? Und ich leistete oft Übersetzungsarbeit über diese Kulturen, soweit ich da einfach selber über meine Reisen auch Eindrücke gewonnen habe und die Erfahrungen gemacht habe. Und versucht die sehr, 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 sehr wertzuschätzen, dass das, womit sie ringen, systemimmanent ist und ganz normal ist und dass es verschiedene Methoden gibt, wie sie sich darüber kennenlernen, dass sich klar werden, diese Probleme sind ganz normal und da kann man aber auch anfangen, darüber was zu verstehen und damit dann leichter umgehen.
Also im Grunde genommen auch eine Eigenverantwortung und eine Initiative, die wir mitbringen müssen.
Ja, aber ich meine, jeder bringt ja sowieso eine eigene Familienkultur mit. Die kann ja auch schon im deutschen Kontext sehr unterschiedlich sein zwischen einem Rheinländer und einem Bayern.
Allerdings.
Ja, da haben wir auch schon genug Konflikt- oder Differenzierungsthematik. Aber mit Unterschied, dann auch nochmal mit einer Sprache natürlich. Wenn man streitet und emotional wird und in einer Fremdsprache sich ausdrücken muss, ist das schon viel schwerer. Also das ist ganz Komplexes, ganz Spannendes und in unserer globalen Welt natürlich auch immer wieder häufiger. Mit vielen Themen, vielen spannenden Themen.
Ja, da wird einem so bewusst, ich meine, wir sind ja als Individuen hier innerhalb des deutschsprachigen Raums schon unendlich komplex. Und wenn dann nochmal neue Ebenen dazukommen von all diesen Bereichen, die du gerade aufgezählt hast, Kultur, Religion, Ansehen der Familie und so weiter, Bildung, Sprache, das ist ja ein Irrsinnsapparat.
Ja. Und wenn dann wenn jemand nach Deutschland kommt, genau zum Thema Beruf noch irgendwie, dann werden ja oft Ausbildungen nicht anerkannt und jemand, der vielleicht in einem anderen Land schon Karriere gemacht hat, fängt da wieder bei Null an, dann verrutscht das ganze Beziehungsgefüge auch in der Abhängigkeit und so. Große, große Themen. Oder die müssen sehr schnell heiraten wegen der Papiere, konnten gar nicht irgendwie ausprobieren, wie es Zusammenleben eigentlich ist, lernten sich happymäßig am Strand irgendwie kennen, alles war locker flockig und dann gibt es deutsches Wetter und deutsche Bürokratie. Dann ist
Hallo Realität.
Genau, Realität. Ja. Und Sexualität natürlich auch total. Unterschiedliche Vorstellungen, Erwartungen.
Zum Beispiel?
Latinos haben da, also bei den Beziehungen jetzt mal so deutscher Mann, lateinamerikanische Frau, erwartet eigentlich eher ein Macho, findet zwar die Gutmütigkeit und Emotionalität von einem deutschen Mann am Anfang vielleicht sehr, sehr warm und schön, aber dann, wenn es um Erotik geht, schwierig.
Da fehlt es dann an Temperament und an Feuer.
Ja, ja. Oder auch eine sehr emotionale Streitkultur. Oder
witzig, lass mich da kurz anhaken, weil ich kenne tatsächlich zwei Männer, die mit brasilianischen Frauen zusammen waren. Und es war immer Drama.
Ja.
Es war einfach immer Drama. Aber die haben, es waren so tolle Frauen, aber die bringen einfach so ein anderes Feuer mit aus ihrer brasilianischen Kultur.
Wie Vorspiele streiten.
Ey, du bist mit einer brasilianischen Frau zusammen. So get over it. Ne? Das hat dann einen ganz anderen Stellenwert.
Ja, gewaltfreie Kommunikation ist nicht.
Genau.
Eine Wertigkeit an der Stelle.
Ja, immer so Hacken an, immer sahen top aus, aber immer.
Ja.
Ja, es ist am Anfang ist es natürlich total spannend.
Super Feuer.
Aber könnte im Alltag auch anstrengend werden.
Richtig.
Ne?
Mhm. Ja. Ja, genau. Und dann auch zum Beispiel eine Religion. Mhm. Ich habe viel mit Menschen mit Migrationshintergrund oder eben, wie gesagt, Inder, die hier nach Deutschland kommen, da spielt Familie eine große Rolle, ganz wenig Aufklärung, ganz viel Bilder für die Frauen, die dürfen ja lange, lange, lange nichts. Ich habe mal so in einer Doku gesehen, wo indische Influencerinnen sagen, ja, das Problem ist, so wir hören unser ganzes Leben, don't talk to boys, marry and fuck. Also ganz lange überhaupt keinen Kontakt zum anderen Geschlecht, gar keine Erfahrung und dann heiraten und dann soll Körperlichkeit, Zärtlichkeit und Sexualität, also wirklich Penetration und Familie gründen auf einmal klappen, wo keine Aufklärung stattgefunden hat, wo Bilder sind, wo die Frauen gehört haben, ja, das erste Mal tut total weh und ist ganz schrecklich und so und dann trauen die sich nicht oder entwickeln Vaginismus, phobischen Vaginismus so. Also wenn solche Paare kommen, ich finde das so wahnsinnig mutig, wenn die kommen, echt. Weil das ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert in deren Kultur hat. Da mache ich ganz, ganz, ganz viel körperliche, biologische, anatomische Aufklärung auch und gebe denen ganz, ganz, ganz einfache Atem- und Körperübungen und Streichelübungen, dass die da anfangen, die Angst zu verlieren und auch mit denen nochmal ganz deutlich versuche zu explorieren, welche Bilder haben die eigentlich, was glauben sie, was sie erfüllen müssten eigentlich. Und das ist meistens total utopisch und versucht es auf dem Boden von einer langsameren Realität zu holen, bis dann eine Entspannung eintritt. Und dann hat eine mal gesagt, das war so süß, nach einem Jahr ungefähr. We had sex last week. It was not a big thing. Nein, es war aber so über ein Jahr ein ganz big, big, big thing, wa? It was not a big thing.
Süß.
Ganz süß.
Das ist wirklich süß.
Ganz süß, ja.
Aber das ist ja etwas, was vermutlich die meisten Menschen betrifft. Hm. Ich habe meinen eigenen Körper, ehrlich gesagt, auch erst in den letzten 5 Jahren kennengelernt. Hm. Und ich werde im November 52. Und ich habe doch oft den Eindruck, dass wir nicht nur den Körper des anderen gar nicht verstehen und gar nicht kennen, sondern wir kennen den eigenen gar nicht.
Absolut. Unser Körper ist ein Universum, den wir ein Leben lang immer wieder neu kennenlernen können. Und das wäre natürlich auch eine schöne Einladung, in Kindheit und Jugend Kinder wirklich zu ermächtigen und zu erlauben, sich selber entdecken zu dürfen, in einem geschützten Rahmen natürlich, ohne irgendeinen Müssen, sondern wirklich, dass der Körper überall wunderbar ist und dass alle Körperstellen Namen haben und nicht da unten. Und ansonsten sprechen wir von Nase, Hand, Gesicht und da unten ist da unten, sondern dass wirklich der Körper Namen haben darf und dass man da schöne Sachen erleben darf und dass man Ja sagen darf und dass man Nein sagen darf.
Ganz wichtig.
Und dass man sich immer, immer neu kennenlernen darf. Und je mehr Erfahrung ich mit mir selber habe, über Selbstliebe in erster Linie und dann auch mit anderen, umso schöner wird Sexualität. Weil Sexualität ist körperlich, ja nicht nur emotional, körperlich sowas Komplexes. Ja? Wenn ich tanzen lernen will, dann gehe ich in einen Tanzkurs. Wenn ich kochen lernen will, gehe ich in einen Kochkurs oder lese Bücher oder schaue mir Kochshows an oder gehe in einen Kurs und habe Spaß mit anderen. Und ich kann, ich vergleiche Sex gerne mit Essen, ja, weil es ähnlich wichtig ist und weil unsere Geschmäcker sehr vielfältig sind, was Sexualität angeht, ja. Der eine genießt einen Schweinsbraten mit Semmelknödel und einer deftigen Soße. Und jemand anders mag lieber so kleine
Sushi-Häppchen
und jemand anders Gewürze oder es richtig scharf. Und ähnlich unterschiedlich sind unsere Geschmäcker körperlich, erotisch, sinnlich, sexuell. Es gibt ganz unterschiedliche Typen, wie Menschen berührt werden wollen, wie wichtig Genitalien oder Genitalien nicht, ganz andere Körperregionen sind. Will ich kräftig gepackt werden? Will ich ganz zart, hauchig berührt werden? Brauche ich viel streicheln? Fahre ich ganz schnell in meiner Erregung hoch? Das ist so, so, so unterschiedlich, wie die Entwicklungen da jeweils sind. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber das entwickelt jeder Mensch ganz individuell aufgrund von verschiedenen Erfahrungsfaktoren selbst. Und das ist uns ja erstmal nicht bewusst, was bin ich denn da eigentlich für ein Typ? Sondern entweder habe ich vielleicht das wahnsinnige Glück, dass es mit irgendjemandem total passt, oder es passt so okay, oder es passt halt überhaupt nicht. Weil jemand ganz Feines mit jemand sehr genitalorientierten zusammenkommt. Und dann ist Sexualität einfach ganz schwierig. Das ist wie, wenn Veganerin mit einem Fleischliebhaber zusammenkommt.
Kann man sowas überbrücken? Oder sagt
also,
man
ich sage jetzt mal, es kann Differenzen geben, die sind so schwer. Wie gesagt, kann man vegan und Fleisch überbrücken?
Schwierig wahrscheinlich.
Schwierig bis nicht. Manche sagen, gehen halt einfach auch nicht. Und kommt jetzt auch darauf an, welche Erwartung ich an Sexualität habe, welche Bedeutung das in Partnerschaft hat. Aber wenn es sehr grundlegend ist, kann es sein, dass es nicht geht. Sexualität ist ein Faktor in Partnerschaft, für den einen sehr, sehr wichtig und für den anderen nicht so wichtig. Es gibt auch genug Partnerschaften ohne Sexualität. Wenn das konsensuell ist, ist alles in Ordnung. Aber wenn es für einen sehr wichtig ist und den anderen nicht, dann kann es sein, dass das einfach zu einer Trennung führt. Wie andere Sachen ja auch. Wenn der eine irgendwie nicht gerne in Urlaub fährt oder nicht gerne viel redet oder nicht gern viel gemeinsam unternimmt oder keine Kinder haben will oder schon Kinder haben will, auch daran können Partnerschaften auseinandergehen. Mhm. Und Sexualität ist ein Teil, wo es eben klappen oder nicht klappen kann.
Jens Grossen hat hier gesagt, also wenn wirklich sonst alles in der Beziehung ganz wunderbar ist, man versteht sich, man hat eine gute freundschaftliche Ebene und man verreist vielleicht zusammen gerne, man hat selbe Interessen. Also der Alltag ist einfach wirklich schön und angenehm und leicht. Und der eine hat vielleicht noch eine Libido und der andere nicht. Dann hat er so durch die Blume gesagt, da muss man halt eine Lösung finden. Was hältst denn du von offenen Beziehungen oder offenen Ehen?
Ich denke, das ist eine interessante Sache, über die man... Ich finde es schön und ich erlebe es auch so, dass da mehr und mehr darüber gesprochen wird. Und ich finde es wichtig auch, dass wir darüber sprechen. Und auch unser heteronormiertes, monogames Bild wirklich hinterfragen. Weil ich glaube, dass das ein Großteil daran schuld ist, dass wir 50% Scheidungsquote haben. 50% klappt, wie auch immer. Qualitativ und 50% scheitern. Und wenn wir dann ein offeneres Bild entwickeln würden, was natürlich ein unglaublich langer, konfrontativer, schwieriger Prozess ist, wo wir wieder bei diesen Prägungen sind, dann kann ich mir vorstellen, und einige Paare begleite ich da auch drinnen, mit total interessanten Prozessen, dass da manchmal auch totaler Druck raus ist. Mhm. Und natürlich ist es ein Risiko, aber es ist auch ein Risiko, wenn ich mit jemand anderem dauernd, keine Ahnung, Fallschirmspringen, Badminton oder sonst irgendwie was mache. Es kann ja eine Nähe und ein Fremdgehen, das ist ja auch eine interessante Frage. Wo beginnt Treue und Untreue? Super spannende Frage. Bei den Genitalien? Im Kopf, wenn ich mich verliebe und überhaupt nichts läuft? Wenn ich mich in jemanden verliebe, der andere das nicht mal weiß, aber ich gedanklich völlig abwesend bin. Mhm. Also wo beginnt das? Darf ich jemanden nachschauen? Wie lang? Riesige Fragen. Und ich denke, auch da haben wir viele Bilder im Kopf, die echt überprüft gehören. Und weil die eben in der unüberprüften Vorannahme was eng machen können, wo es dann vielleicht dran scheitert, wo, wenn man dem oder der anderen irgendwie einen Freiraum lässt, ab und zu darfst du mal, was auch immer, muss man natürlich drüber reden. Muss man über Sachen reden, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat und gehofft hat, es passt schon. Da muss man drüber reden. Und da wird es echt heikel.
Und da holt man sich dann auch wirklich Unterstützung an.
Das wäre super. Ja. Ja, also wirklich schon, dass da irgendwie bei Polyamor erfahren einen Therapeutinnen gibt es genau. Und da wird es dann richtig spannend und dann geht aber ein Raum auf von einer neuen Eigenverantwortung und das kann, natürlich kann es schwierig sein, aber es kann auch echt eine Erleichterung sein.
Mhm. Ich habe mir da viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch für mich noch jetzt nicht die ultimative Antwort auf diese Frage bekommen, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir anfangen, wie du sagst, über diese Dinge zu reden, öffentlich. Und aber natürlich im besten Fall dann irgendwann auch in einer Beziehung, weil es ja häufig doch sicherlich auch so ist, dass man wirklich sehr miteinander verbunden ist und was zusammen aufgebaut hat und eben nicht toxisch miteinander verstrickt ist. Aber eine Sache fehlt halt. Und dann ist ja die einzige Chance, die wir immer haben, wir sprechen es aus und schauen, finden wir gemeinsam eine Lösung. Weil das ist für mich zumindest, das würde ich mir in meiner nächsten Beziehung sehr wünschen, das ist ja ein erwachsener Umgang damit, der zumindest mal eine Tür und eine Chance eröffnet.
Ja.
Oder?
Ja. Und ich sage jetzt mal nochmal irgendwie zu dem Bereich, was Treue oder Bedürfnisse, wenn ich gerne ins Theater gehe und an Kultur interessiert bin, meinem Partner, Partnerin nicht, dann ist es okay, wenn ich mit einer Freundin, mit einem Freund das tue. Oder wenn ich gerne tanze und der andere nicht. Also wie viel erlaubt man sich im Außen, was, wenn ich da einen Raum gebe, ich ja unter Umständen einen sehr glücklichen Partner oder Partnerin habe, die abends nach Hause kommt und Spaß hatte und sich woanders mit einem anderen Bedürfnis genährt hat. und die Beziehung nicht alles abdecken muss, was ja oft auch einfach so eine Überbelastung ist, wo wir wieder bei diesen Wartungen sind. Und wo ist die Grenze dann? Das ist, natürlich ist es heikel.
Und
völlig
ist
klar.
Es nicht so interessant, dass nur beim Thema Sex,
yes, das ist das, was ich
dieser
meine,
Besitzanspruch ja in uns anspringt? Das ist doch so faszinierend. Woher kommt das?
Mein Gott, ja, das ist das Intimste und Nächste. Und dann haben wir hier 2000 oder 5000 Jahre Patriarchat, wo die Frau das Eigentum vom Mann war, wo es um Jungfräulichkeit, wo es um Erbnachfolge ging, wo Frauen keine Rechte hatten, kein Geld hatten, nichts, das Besitzanspruch, da ist einfach ganz viel Unterdrückung der Frau und dieser Besitzanspruch.
Aber die Frau hat den ja auch auf den Mann übertragen.
Das, ja, das war ja bedrohlich, wenn der woanders hingegangen wäre. Da ist ja meine Existenz bedroht. Mhm. Also das ist eine lange, ich sag, patriarchale Geschichte. Und im Rahmen dessen, dass wir hier jetzt langsam so ein bisschen anfangen, das zu öffnen, und da gibt es wirklich viel Communities, wo die sehr, sehr offen, queer, sehr wach, sehr, sehr reflektiert damit neu umgehen. Und das ist zutiefst beeindruckend, und da schöpfe ich echt Hoffnung, dass es da neue Beziehungsmodelle bereits gibt, die gelebt werden mit einer guten Portion, auch guter Erfahrungshintergrund und einem ganz bewussten Umgang. Und das ist super. Und ich glaube, das braucht's. Mhm. Und das sind wir wieder bei dem Thema Reflexion und Eigenverantwortung. Natürlich muss ich mich damit Sachen auseinandersetzen, wo es leichter ist zu sagen, ist ja alles klar. So, wir sind uns treu und so. Mhm. Ja.
Also wie gesagt, ich habe da noch nicht so für mich auch den Schlüssel gefunden, aber ich habe ja noch ein paar Jahre hier als Mensch auf diesem Planeten. Ich bin immer so hin und her zwischen, gehen wir nicht den leichtesten Weg und geht es vielleicht doch um den nächsten Dopamin-Hit, den wir suchen, also den nächsten Fix, sage ich jetzt mal, um uns einfach gut zu fühlen, also diese Jagd nach dem guten Gefühl. Ich weiß es noch nicht. Lass uns in 10 Jahren nochmal drüber sprechen, da bin ich vielleicht. Ich lehne es auch nicht ab, aber ich kann es mir, für mich könnte ich es mir noch nicht vorstellen, aber ich glaube, bevor ich jemand verlieren würde, mit dem sonst alles echt gut wäre, würde ich mir wünschen, dass man zumindest darüber spricht, sich zum Beispiel an jemanden wendet wie dich und sagt, wir lieben uns eigentlich und die Beziehung ist echt stabil und sicher und gut. Aber an der Stelle kommen wir jetzt an ein Thema, was machen wir? Also es wäre zumindest der Weg, den ich mittlerweile gehen wollen würde.
Ja, es ist ja auch eine Frage, worauf basiert die Beziehung? Ist sie in erster Linie auf Freundschaft und dem Zwischenmenschlichen oder spielt von Anfang an Romantik, Erotik, Sexualität eine große Rolle? Jetzt mal so vereinfacht von dem, wie Beziehungen gewichtet sein können. Es ist mehr so ein Team, wir wollen eine Familie gründen und Sex ist nice, but not so important. Da fällt es leichter, das zu öffnen, weil klar ist, dass die Partnerschaft auf vielen anderen guten Säulen steht, vor allem die Freundschaft. Da fällt es leichter. Wenn eine Beziehung am Anfang und wenn eine Sexualität eine hohe Stellenwert hatte und die Freundschaft nicht, dann ist es natürlich irre riskant und unglaublich verletzend. Mm. So. Und da kriegt man dann auch keine Freundschaft danach mehr hin, weil das ja nicht die Hauptsäule war. Also das ist jetzt auch nochmal, kann man ja auch nicht, überhaupt nicht alles, das kann man alles nicht verallgemeinern, muss man ganz individuell schauen.
Mhm. Kernzielgruppe dieses Podcasts, also zumindest die meisten Hörerinnen, die ich habe, sind tatsächlich, ich glaube, 83% Frauen, aber immerhin 17% Männer. Hallo, liebe Männer, fühlt euch sehr gesehen und gewertschätzt an dieser Stelle. Ja. Und die sind so zwischen, ich würde sagen, 40 und 60 ist die Hauptzielgruppe, 35 bis 65, glaube ich. Und bei vielen, jetzt gerade in den 40ern, 50ern ist ja so, die werden so wieder auf den Markt zurückgespült. Also Ehen sind auseinander und viele Männer und Frauen starten auch nochmal durch, vielleicht mit einem ganz anderen Lebenskonzept, mit einer neuen Partnerin. Was hältst denn du generell von dem Konzept, sich, wenn dann eine neue Beziehung sich anbahnt, sich vielleicht einfach von Anfang an, keine Ahnung, in einem 2-Monats-Rhythmus oder in einem 4-Wochen-Rhythmus von jemandem wie dir begleiten zu lassen, um gleich ein ganz anderes Fundament zu kreieren und eben reagieren zu können, bevor sich dann nach 1,5 Jahren alte Muster einschleichen, die dann nicht mehr zu reparieren sind?
Das ist ein großartiges Konzept. Das erlebe ich auch ganz oft bei Paaren, die entweder von Anfang an kommen und sagen, wir haben kein großes Drama, aber wir wollen uns einfach begleiten lassen.
Wir wollen, dass das so bleibt.
Ja, wirklich. Oder die vorher bei mir waren mit einer Partnerin, einem Partner, was dann, wo sich getrennt haben und dann mit der dem Neuen kommen und sagen, diesmal möchten wir es richtig machen und da jubiliere ich innerlich. Ich denke, ja, so, das ist das beste Investment, ja, was man machen kann. Und dann besprechen wir das immer und dann ist es irgendwie auch so süß. Dann gibt's so, machen so Hausaufgaben, wie sie eben Paarpflege machen können, und wenn sie das nicht machen, dann sagt einer immer zum anderen so, wenn wir samstags nicht kuscheln, petze ich das Gabriele. Süß. Das ist total süß. Mhm. Das ist wirklich ein ganz, 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 ganz gutes Investment. So wie wir ja irgendwie Auto bringen, wir ja auch zum Kundendienst. Wir gehen regelmäßig zur Friseurin oder lassen uns die Nägel machen oder weiß ich nicht, zur Gesundheitsvorsorge. Da wäre Beziehungspflege echt ein richtig gutes Investment. Mhm. Das ist wichtig für unsere Gesundheit, seelisch und körperlich, ja.
Ja, wie du sagst, wenn wir jetzt einen Motorradführerschein machen, dann gehen wir ja auch jede Woche in die Fahrschule.
Genau.
Und lernen das.
Ja.
Und ich finde auch gerade in der zweiten Lebenshälfte Beziehung doch nochmal zu lernen.
Ja.
Und nicht einfach nur zu hoffen, beim nächsten Partner oder bei der nächsten Partnerin wird alles anders. Ich habe zwar nichts aufgearbeitet, nichts, gar nichts. Habe auch nie Fragen gestellt, warum meine Ehe gescheitert ist. Und dann zu hoffen, das kann natürlich gut gehen, um Gottes Willen. Ich will jetzt gar nicht zynisch sein oder sarkastisch. Was sind deine Erfahrungen? Ich gebe es mal schnell auf an dich.
Es ist schön, Erfahrungen zu reflektieren, um daraus lernen zu können.
Mhm.
Und es ist ein lebenslanger Prozess, an Beziehungen zu lernen. Und wenn man sich dann dabei ertappt, dass man beim nächsten Mann oder Frau wirklich was anders macht, weil man es reflektiert hat, da kann man sich richtig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das ist es echt wert. Dadurch ein Teil der Tränen und der schweren Reflexion, wo man eben Verantwortung zu sich zurücknimmt und eben nicht sagt, ja, es ist beim nächsten Mal alles anders, sondern gesagt, so, warum habe ich mir das gewählt gehabt?
Mhm.
Bin ja schließlich da freiwillig geblieben.
Ja.
Ich war nicht zwangsverheiratet und trotzdem bin ich da geblieben und habe mich so verbissen da drin, ihn oder sie ändern zu wollen, wo ich hätte auch schon gehen können. Man darf Fehler machen.
Man darf Fehler machen.
Ja.
Ich habe viele gemacht in meinem Leben. Und noch sitze ich hier und überlebe und habe mich der Liebe noch nicht verschlossen.
Schön.
Oder?
Das lohnt.
Mehr Spielfreude, Ladies and Gentlemen.
Ja, spielen ist gut.
Mehr Spielfreude. Bindung ist, wie wir seit den 1950er Jahren wissen, unser biologisches Primärbedürfnis.
Ja.
Alles, was wir tun, tun wir, um in Beziehung und in Bindung zu bleiben. Mhm. Dann wäre es doch schön, wenn wir es gut machen.
Ja.
Jetzt kurz vor Schluss. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von, hey, gib mal 5 Hacks, wie es läuft in der Beziehung. Aber so ganz von der Leber weg, ganz intuitiv aus dir heraus, wenn dir was einfällt. Was könntest du allen Paaren oder allen Einzelmenschen, die uns jetzt zuhören in dieser Folge, so jetzt sofort ganz alltagstauglich mitgeben, um ihre Beziehung ein bisschen heller, bunter und lebendiger wieder zu machen?
Immer wieder neugierig aufeinander sein. Davon ausgehen, dass man die andere nicht wirklich kennt. Dankbar sein. Das ist nicht selbstverständlich, dass man einen Partner, eine Partnerin hat, sondern dass da ein Mensch, gerade weil der einen gut kennt, an der Seite ist. Also Dankbarkeit. Wertschätzen, wissen, dass es manchmal Arbeit ist, die eigenen Vorstellungen überprüfen, das, was wir heute hier irgendwie gemacht haben, wirklich so hinterfragen auch, immer wieder bereit sein, auch was zu investieren und auch so ein, also das ist eine hohe Haltung, aber ich sage es jetzt trotzdem mal so zu sagen, dass Liebe auch was sein kann, ich bin daran interessiert, dass es dir gut geht und wie kann ich dich da drin unterstützen. Und wenn das zwei machen, nicht dieses Wollen, du musst mich glücklich machen, sondern wie kann ich dich unterstützen. Das finde ich was ganz Wertvolles. Das, Erwartungen das runterschrauben und Playfulness und auch immer wieder wissen, je länger wir zusammen sind, dass Beziehung ist eine psychosoziale Leistung. Und an all den Schwellen, also die Punkte, mit denen wir begonnen haben, von erst werden wir Eltern und dann gehen die Kinder aus dem Haus und dann haben wir mit dem Empty-Nest-Syndrom zu tun und irgendwann geht ein näher in die Rente und ist dann plötzlich die ganze Zeit zu Hause. Also diese ganzen Schwellen auch wertschätzen. Mhm. Wie viel haben wir schon aus Krisen gelernt? Durch wie viele Krisen sind wir gemeinsam durch? Wertschätzen des gemeinsamen Vergangenen und daraus eine Zuversicht für die Gegenwart und die Zukunft. Und dass Sexualität immer was ist, wo man noch neu dazulernen kann. Mhm. Und genau, und dafür gibt es auch viele gute Landkarten und gute Bücher und eben auch Beratungen und Hilfestellungen, dass das was ist, was man das lernen kann. Dass man das nicht können muss, sondern Sexualität was ist, was man lernen kann. Und immer lebenslang verbessern.
Halleluja.
Ho.
Wenn ihr mehr über Gabriele erfahren möchtet, du hast ja selber auch 3 Bücher geschrieben, alles in den Shownotes verlinkt und eine kleine ergänzende Anmerkung noch, ist mir persönlich ein Anliegen zu allem Schönen, was du uns gerade mitgegeben hast. In toxischen und narzisstischen Beziehungen gelten natürlich andere Regeln. Also ihr müsst nicht dankbar sein für euren narzisstischen Partner, sondern dann dürft ihr euch Unterstützung holen, um aus der Beziehung rauszukommen. Aber für Beziehungen, die außerhalb dieses Spektrums sind, ganz, ganz wunderbare und wohlwollende und schöne und inspirierende Worte. Und ach, es war so ein schöner Austausch.
Danke, Kathi, ganz meinerseits.
Ich finde, du solltest auch einen Podcast machen.
Gute Anregung, danke, ja.
Gabriele Aigner, schön, dass du da warst.
Danke.
Und am Schluss natürlich wie immer Dankeschön an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiterhin in die Welt schickt. Nächsten Freitag geht's weiter. Mein Gast ist Nora Blum. Nora und ich sprechen über die unglaubliche Wirkkraft von radikaler Freundlichkeit. Was für ein schönes Motto. Also bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.